Hallo, hier ist Songun. Heute habe ich ein paar Mitteilungen. Seit Januar 2020 mache ich den Podcast Bin ich süß-sauer und ich bin mehr als glücklich für die Möglichkeit, die Lebensgeschichte der queeren asiatischen Menschen und unsere Allies mit euch zu teilen. Um den Podcast nachhaltiger und besser zu machen, habe ich nun einen Steady-Account eröffnet. Ihr könnt mich jeden Monat mit 3, 5 oder 10 Euro unterstützen. Mit eurer Unterstützung kann ich zum Beispiel die laufenden Kosten, also das Schnittprogramm und Hosting, decken. Außerdem ermöglicht ihr mit eurer Unterstützung Interviews in anderen Städten, eine neue Musik für den Podcast und Transkription aller Folgen, sodass die Geschichten nach und nach auch als Text zur Verfügung stehen und noch mehr Leute erreichen können. Als ein kleines Dankeschön schicke ich euch jeden Monat ein Newsletter mit Anekdoten aus dem Podcast und noch mehr. Ich freue mich sehr auf eure Unterstützung auf Steady. Den Link dazu findet ihr unten im Textfeld. Am 4.7.2021 findet Colors of Change, die Kundgebung der queeren antirassistischen Initiative, zum zweiten Mal in Köln statt. Colors of Change kämpft gegen Rassismus in der LGBTQIA+ Community und widmet sich dem Thema Mehrfachdiskriminierung und Intersektionalität. Die AktivistInnen will die Veranstaltung divers, inklusiv und barrierefrei gestalten und haben nun eine Spendeaktion auf betterplace.org gestartet. Bitte unterstützt die Initiative mit eurer Spende, sodass sie auch dieses Jahr erfolgreich stattfinden kann. Die Kundgebung und Programme finden am Sonntag, den 4.7.2021, zwischen 2 und 5 Uhr nachmittags am Kölner Rudolfplatz statt. Auch ich werde kurz auf der Bühne stehen. Bleibt gesund bis dahin und kommt zahlreich. Die letzte Ansage heute. In der heutigen Folge sprechen wir über Themen und Situationen, die vielleicht für einige von euch belastend sein können. Also Gewalt in der Familie, Rassismuserfahrungen, Stereotypen und Transfeindlichkeit. Die Folge bleibt ja online, also wenn ihr heute nicht in der Lage seid, sie zu hören, könnt ihr sie gerne überspringen bzw. ein anderes Mal hören. So, das war's. Dann wünsche ich euch gute Zeit mit der Folge 14 von Bin ich süß-sauer. Hallo und herzlich willkommen bei der Folge 14 von Bin ich süß-sauer. Ich bin Songun und ich rede mit queeren asiatischen Menschen in Deutschland über unsere Leben, Herausforderungen und Träumen. Heute ist der 1. Juni 2021 und in Köln gelten seit gestern Lockerungen. Das heißt, die Außengastronomie sind wieder offen, es gibt keine Ausgangssperre mehr in der Nacht und wir können uns wieder mit FreundInnen draußen treffen. Ich freue mich so sehr drauf. Außerdem treffe ich mich heute mit meinem Interviewpartner in Person. Da die Pandemie ausbrach, kurz nachdem ich mit dem Podcast angefangen hatte, habe ich bisher nur 3 Gespräche tatsächlich vor Ort führen können und alle anderen Gespräche bisher nur über Zoom. Und dank Anyway, dem Kölner Raum für junge Lesben, Schwulen, Bi, Trans, Inter und Queers, darf ich heute meinen Gast in einem großen Raum mit Abstand persönlich empfangen. Vielen lieben Dank nochmal für die Möglichkeit, euren Raum zu benutzen. Anyway. Also, unser Gast heute ist ein Aktivist, Unternehmer und Performer, so habe ich das auf deiner Webseite gelesen. Mehr über ihn erfahrt ihr direkt von ihm selbst. Hallo Gianni.
Hey, schön, dass ich da bin. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke dir wirklich herzlich, dass du die Zeit gefunden hast.
Sehr gerne.
Du bist ja zurzeit sehr, sehr angefragt und sehr viel unterwegs.
Das stimmt, ja.
Es kommt mir irgendwie jetzt ein bisschen surreal vor, dass wir in diesem Raum gegenüber uns sitzen. Hm. Die Sonne scheint rein.
Ja.
Und ja.
Ja, ich freue mich total. Es ist eine sehr schöne, angenehme Stimmung hier im Anyway. Ich habe ja auch immer schöne Erinnerungen an diesen Raum und an diesen Verein beziehungsweise an diesem Space hier. Und deshalb freue ich mich sehr, dass ich heute hier mit dir sprechen darf.
Danach vielleicht frage ich auch gleich. Gianni, möchtest du dich kurz vorstellen?
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Gianni Jovanovic. Ich bin 43 Jahre alt. Ich lebe hier in Köln und in Berlin. Und bin mit meinem Mann Paul jetzt seit über 18 Jahren zusammen, leben hier gemeinsam mit unseren beiden erwachsenen Kindern. Ich habe 2 erwachsene Kinder aus der ersten Ehe mit meiner Frau Mein Sohn ist jetzt, ja, der wird fast 27 schon. Im November wird er 27, meine Tochter ist 26. Paul und ich sind bereits auch schon GroßväterInnen. Und unsere Enkelkinder sind 10 und 9 Jahre alt. Das heißt, wir haben ein sehr großes Privileg, dass wir Kinder haben, dass wir Kindeskinder haben und dass wir in dieser schwierigen Zeit vor allen Dingen, in der wir waren oder immer noch zum Teil sind, nicht alleine waren, sondern einfach auch zusammen sind und seit so vielen Jahren unsere Familie quasi versuchen, glücklich zu machen mit all dem, was wir jeden Tag erledigen und tun.
Mhm. Wie sah euer Corona-Alltag so aus bis jetzt?
Spazieren gehen, Kuchen backen, Gin abends trinken, Netflix schauen, zwischendurch Sex machen, dann morgens aufstehen, Paul Frühstück machen, ich Mittag, beziehungsweise Abendessen, Mittag essen wir nicht, Abendessen und immer das Gleiche so. Und das war halt der Alltag, den wir hatten. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich trotz dieser Entschleunigung trotzdem viel zu tun hatte, weil einige Sachen in den letzten Monaten in Deutschland und medial passiert sind, wo ich sehr als Experte sozusagen herausgefordert worden bin.
Mhm. Wie du auch gerade kurz erwähnt hast, warst du ja in den letzten halben Jahr so gefühlt, davor eigentlich auch schon, ne, mit College of Change, aber darüber später gerne noch. Du warst ja in den letzten halben Jahr sehr, sehr viel im Fernseher, im Radio, im Podcast, auf der Zeitungen, also sehr präsent. Mhm. Und wie geht's dir damit?
Ja, es war eine Zeit lang, wo es wirklich natürlich ja auch so auch mein Ego geschmeichelt hat. Und klar, wenn auf einmal so viel Aufmerksamkeit da ist, wobei ich dazu sagen muss, meine Themen, die ich bediene, also jetzt Rassismus gegenüber Sinti und Roma oder auch jetzt Queerfeindlichkeit und so weiter. Das sind ja die Themen, die ich aktivistisch quasi bediene. Die waren schon vorher in den Medien bekannt. Also so war es nicht. Aber dieser akute und dieser heftige Candy Storm, so nennt man das, habe ich auch neu entdeckt für mich, hat mir irgendjemand gesagt. Das war schon eine Herausforderung, muss ich ganz ehrlich sagen. Und irgendwann mal kommt aber der Punkt, wo du einfach nicht mehr kannst, wo der Körper nicht mehr kannst, wo die Stimme nicht mehr kann, wo du auch das Gefühl hast, ich wiederhole mich jetzt schon zum 200. Mal bei sonst irgendeinem Interview. Und dann muss man dann wirklich irgendwann mal einen Cut machen. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich mache jetzt zwar noch weiter, aber immer nur ausgewählte Sachen, die auch wirklich ja, die auch wirklich, sage ich jetzt mal, einen Menschen erreichen und wo ich auch nicht so viel körperlichen Einsatz zeigen muss, wie bei den anderen.
Mhm. Candy Storm, das ist, ja, das glaube ich, ich kannte das Wort auch vorher nicht, aber das leuchtet mich auch ein bisschen so
ein. Ja, das war tatsächlich so, ich hatte einen richtigen Candy Storm, so nennt man das. Ich weiß auch jetzt, wer es mir gesagt hat, meine Freundin Düsen Tekal hat das gesagt. Mhm. Und sie rief mich an und sagte, Gianni, du glaubst gar nicht, was abgeht seit dieser letzten Instanz. Das ist auf Twitter wohl das allererste Mal geteilt worden, dieses Video von mir, wo ich den Begriff, dieses rassistische Wort beschreibe bei Bettina Böttinger. Mhm. Und dieses Video ging dann wirklich viral. Also es ging europaweit sogar. Es ging teilweise sogar bis nach Serbien in den Balkan, weil ich dort quasi auch Menschen habe, die mir folgen. Weil ich ja, meine Eltern ursprünglich aus dem Balkan sind, so dass ich das gar nicht verstanden habe, was da los ist. Also ich merkte auf einmal nur, dass meine Kanäle auf einmal wirklich sekündlich ging das hoch und es war irgendwie cool, weil ich mich irgendwie so gefreut habe und gedacht habe, wow, cool, ich bin jetzt voll in meinem Fame-Flow, so, ne? Mhm. Aber auf der anderen Seite hat es mir auch Sorgen gemacht, weil es ist halt schon ziemlich anstrengend, wenn so viele Menschen dir auf Instagram folgen oder auf Facebook. Da bist du nicht frei von Nachrichten, von Beleidigungen, von Androhungen. Also es ist alles dabei und da muss man halt wirklich filtern, inwieweit man dieses Medium tatsächlich sinnvoll für sich nutzen kann, gerade für die Arbeit. Das ist so die Frage, die ich mir gerade so stelle mit Instagram zum Beispiel. Wie sinnvoll ist das tatsächlich für meine Arbeit?
Mhm. Und wie viele FollowerInnen hast du momentan?
Ich knapp roundabout 25.000, das ist jetzt gar nicht so viel, aber ich hatte irgendwie am Anfang, als es losging, irgendwie so 2.000 und innerhalb von ein paar Tagen kamen dann diese ganzen Follower dazu und auch autorisiert, glaube ich, auch. Mhm. Das heißt, viele NGOs schreiben, aber auch ganz viele AktivistInnen schreiben mir. Es kommen aber auch ganz, ganz viele positive Feedbacks von den Menschen und da bin ich natürlich mega dankbar dafür. Und ich versuche mir wirklich im Rahmen meiner Möglichkeiten Zeit zu nehmen und auch den Menschen zu antworten.
Also 25.000, das ist ja so ungefähr wie ein ganzes Dorf oder sogar eine ganz kleine Stadt. Schaut dir nach die ganze Zeit. Das ist ja, das schränkt dich auch irgendwo auch ein, oder nicht? Wenn so viele Menschen auf dich aufmerksam sind.
Ich würde sagen, nein. Also jetzt schränkt mich das noch nicht ein. Also das ist ja jetzt auch keine große Zahl. Eine große Zahl ist, wenn du 10-mal so viel hast. Für mich ist es aber auch nicht so wichtig. Mir ist einfach wichtig, wer mir folgt. Das ist entscheidend. Nicht wie viele dir folgen, sondern welche Menschen dir folgen. Und ich habe mal geschaut, so in meiner Statistik, es sind 81% Frauen beziehungsweise queere Menschen, die dabei sind, PPOC, die dabei sind. Und nur irgendwie 19% Männer und ganz wenige straighte Männer. In der Regel sind es queere Menschen, die open-minded sind, sage ich mal, die die Welt verstanden haben und die vor allen Dingen mit sensibler Sprache was anfangen können. Das sind die meisten Menschen, die mir folgen. Und deshalb habe ich da auch eine Verantwortung, finde ich, weil ich muss halt einfach auch schauen, dass ich entsprechende Beiträge dann formuliere, die die Leute auch für sich auch was daraus rausnehmen können.
Wie findest du dann die Ruhe?
Zu Hause.
Oder auch unterwegs, wenn du zwischen...
unterwegs habe ich keine Ruhe, nee. Wenn ich unterwegs bin, bin ich am Arbeiten in der Regel. Also ich bin jetzt nicht so einer, der jetzt irgendwie ein Wochenende mal irgendwie nach München fährt oder nach Hamburg fährt und dort jetzt irgendwie nur irgendwie schön. Ja, mache ich. Wenn, dann mache ich das mit meinem Partner zusammen, das schon, aber alleine mache ich das nicht. Wenn ich alleine unterwegs bin in den Städten, dann bin ich meistens am Arbeiten. Da habe ich keine Zeit, wirklich runterzukommen. Aber ich hab meine Enkel... Mein Hund, mein Mann, meine Wohnung, meine Freunde, das sind so die Quellen, die mir dann auch wieder Kraft geben und wo ich dann mich auch geschützt fühle.
Du schöpfst auch quasi so die Kraft durch deine nahen Umgebung und Menschen, die dir nahestehen.
Ja, ich glaube, wir alle. Also ich glaube, dass Beziehungen doch in unserem Leben doch eine entscheidende Wichtung haben. Das haben wir ja jetzt gerade in dieser Pandemiezeit gesehen, wie schlimm das war, dass wir keine körperlichen, sexuellen, emotionalen, wie auch immer Kontakte hatten. Das hat schon ganz viel mit uns gemacht. Und ich glaube, wenn du heute eine Familie hast und eine Partnerschaft hast, bist du heute in dieser Zeit meiner Meinung nach privilegiert. Gutes Verhältnis zu der Familie, ein gutes Verhältnis zu Freunden, ein gutes Verhältnis zu ArbeitgeberInnen, gutes Verhältnis zu sich selbst. Das ist harte Arbeit, aber auch. Es ist kein Gift, was man einfach nur so geschenkt bekommt, sondern es ist tatsächlich Arbeit, 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 alle Beziehungen. Und das ist mir halt einfach nochmal bewusst geworden in dieser ganzen Zeit, weil man da ja auch wirklich so ein bisschen entschleunigt wird und dann auch wirklich mehr nachdenkt. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass ich eigentlich gar nicht so viel zum Leben brauche. Also gar nicht so viel diesen ganzen Luxus und von diesem ganzen, was wir jetzt sprechen, reisen und keine Ahnung, ins Café gehen und ins Kino gehen und ins Theater gehen. Ja, das ist alles schön. Aber ich habe es jetzt in den 1,5 Jahren jetzt auch nicht schmerzhaft vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen, obwohl ich jemand bin, der selber auf Theaterbühnen steht und spielt. Aber ich hatte, wie gesagt, selber persönlich sehr, sehr viel zu tun. Das heißt, ich war da auch in einer sehr privilegierten Position, kann aber natürlich verstehen und nachvollziehen, wenn es gerade Menschen, die im Kulturbereich arbeiten, die halt wirklich, wirklich Scheiße gefressen haben in diesen letzten 1,5 Jahren. Und das hat mir schon sehr weh getan für meine Freunde und Freundinnen, die wirklich aktiv und auch vor allen Dingen davon leben. Das war schon eine harte Geschichte. Die hat man wirklich komplett irgendwie, auch wenn sie zwischendurch immer wieder im Diskurs erwähnt worden sind, aber am Ende des Tages hat man sie vergessen und vernachlässigt.
Und jetzt mit der Lockerung und auch Impfungen hoffen wir nun, dass das jetzt auch wieder bald stattfinden kann im nächsten Spielzeit, also in der nächsten Spielsaison. Ne?
Genau, da hoffen wir alle drauf, ja. Bessere Zeiten.
Ja, du hast ja auch kurz vorher erwähnt, dass du mit Anyway vorher auch zu tun hattest. Warst du hier auch der Besucher oder?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe mich mit einer Gruppe von Jugendlichen getroffen hier. Da wollte ich über die Geschichten von, also Coming-out-Geschichten von jungen Menschen in der heutigen Zeit, weil mein Coming-out schon sehr bizarr war. Mhm. Und ich wollte halt einfach mit jungen Menschen sprechen, die selber queer sind und mir ihre Geschichten von ihrem Coming-out erzählen. Und das haben wir gemacht, ich glaube, wir haben 10, 15 Jugendliche waren hier, das war ein großartiger Abend. Ich habe da ganz, ganz viel mitgenommen, habe dann darüber geschrieben, fand ich total interessant. Das war das eine, dann war ich hier auf einem Vortragsworkshop von Ajay. Mhm. Ajay hat hier, was hat er gesagt, der hat so einen Dokumentarfilm gedreht, der hieß, glaube ich, irgendwas mit Sauerland und Curry oder sowas. Mhm. Und da habe ich ihn hier gesehen und habe mich sofort in die Person Ajay verliebt, weil ich die Person Ajay einfach so als Mensch gesehen habe, der mich einfach unheimlich fasziniert hat. Und dann war es hier, dann kenne ich das auch noch von Ibrahim Mokhtar, beziehungsweise Ibrahim Willeke, mhm. der macht Sofra Cologne, glaube ich, hier. Das ist Rainbow Refugee, Sefra Cologne, glaube ich. Da ist auch mal so ein Treffen hier, auch mit Essen und so. Also ich kenne das Anyway ganz gut. Und das Anyway hat uns auch, glaube ich, letztes Jahr sogar bei Colors of Change auch monetär unterstützt. Und dafür danke ich dem Anyway nochmal an dieser Stelle. Ich finde das großartig, Leute, dass ihr uns da supportet habt.
Ja, ich finde das auch, das erwähne ich auch jedes Mal, wenn ich die Chance habe. Ich finde das einfach großartig, dass es so einen Raum gibt für die queeren Jugendlichen.
Ja, das stimmt.
Wenn ich mich so zurückblicke, wie ich als Jugendlicher war, ne? Ich wusste schon, dass ich ein schwuler Junge war. Mhm. Ich traute das irgendwie überhaupt gar niemandem zu sagen. Mhm. Und das blieb einfach die ganze Zeit in mir. Und deshalb hat es mir auch so lange gedauert, dass auch rauszunehmen, also rauszubringen, so dass ich schwul war. So.
Wie war das eigentlich bei dir? Du hast ja selber gesagt, du bist hier migriert, warst ja erwachsen.
Genau.
War das in Südkorea? Wie ist das da? Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung, wie Homosexualität in Südkorea, wie man damit umgeht.
Ich glaube, da gibt es sehr, also je nachdem, wo man schaut, bekommt man ganz unterschiedliche Bilder. Also auf der eine Seite gibt es so Populärkultur, wo schwulen Liebesgeschichte auch so hoch gefeiert wird, ne, mit, vor allem gespielt von zwei nicht offen schwulen Schauspielern, gut aussehend, sehr wahrscheinlich heterosexuellen, und irgendwie viele Mädels und junge Frauen gehen total darauf ab. So, sie feiern das so. Auf der anderen Seite muss jeder Mann zur Militär gehen. Und wenn da erwischt wird, dass du schwul bist, dann wirst du bestraft. So. Und in der Gesellschaft gibt es jetzt seit langem auch die Bemühung, Antidiskriminierungsgesetz zu etablieren bei uns. Mhm. Aber das wird auch aufgrund von der Gleichberechtigung zwischen sexuelle Minderheiten und andere Menschen immer geblockt.
Also es ist quasi immer noch eine schwierige Situation. Wie war das für dich damals? Wissen deine Eltern, dass du schwul bist?
Ja, jetzt mittlerweile schon.
Wie alt warst du und wie haben deine Eltern reagiert? Das würde mich interessieren.
Also ich habe mich bei meinen Eltern so 2013 geoutet und da war ich 27.
Okay.
Und das habe ich gemacht, weil ich schon quasi mit dem Studium fertig war oder das Ende sehen konnte in Deutschland. Und ich brauchte halt meine Eltern erzählen, warum ich trotzdem weiter in Deutschland bleiben will. Und der Grund war, dass ich ja damals, also jetzt mein Mann, aber damals mein Freund in Köln hatte und wir in dem Jahr dann uns verpartnern wollte. Und ich dachte so, ja, wenn du das später deinen Eltern erzählst, dass du schwul bist und noch dazu verpartnert bist, ich glaube, dass da kriegen die Krise. Ich sag das jetzt einfach schon. Jetzt im Nachhinein, ich glaube, das hätte nicht so viel Unterschiede gemacht, aber ich dachte so, okay, jetzt sage ich einfach, ich bin schwul und vielleicht verpartne ich mich mit meinem Mann, aber vielleicht auch nicht. Ich dachte, damit hätte ich meine Eltern etwas leichter gemacht, was überhaupt nicht stimmte. Das war eine Katastrophe.
Wie haben die reagiert?
Also, das habe ich anderswo auch mal erzählt, aber ich war für 4 Wochen in Korea gewesen damals und eigentlich mein Plan war, das am Ende der Zeit zu erzählen, damit ich dann, okay, ich bin schwul und tschüss Mama und Papa, aber ich konnte das nicht unterdrücken. Also irgendwas in mir hat mich die ganze Zeit so drauf gekitzelt, so jetzt sag das einfach. Und dazu noch war das so Neujahr nach dem Mondkalender in Korea und das ist eines der wichtigsten familiären Festtage in Korea. Und keine Ahnung, du siehst überall so diese glücklichen Familien auf dem Fernseher und hörst du irgendwie Familiengeschichte und so. Und das hat mich irgendwie total unter Druck gesetzt. Und ich dachte so, oh, also wüssten sie, dass ich schwuler Sohn bin, ne?
Dann wäre die Familie nicht so heil. Also du konntest mit diesem verlogenen dieses Bild der verlogenen heilen Familie nichts anfangen, war das das?
Ja. Und dann habe ich das völlig ungeplant einfach meinen Eltern so erzählt. Und ja, also danach.
Haben sie geheult?
Oh ja. Also
haben sie dir Vorwürfe gemacht?
Ja. Krass. Und wie gesagt, das habe ich auch in einer ganzen Länge anderswo erzählt.
Ja, also bei mir war das, bei mir war es ähnlich, würde ich mal behaupten, dieses Gefühl, dieses allem was vorspielen zu müssen, also seine eigene Identität zu unterdrücken. Ich glaube, das ist das, was wir alle fühlen, egal welche Couleur wir haben oder welchen kulturellen Background. Also dieses wirklich zu seiner eigenen Identität beziehungsweise zu dem Ansatz seiner eigenen Identität zu stehen, weil ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht die per se Identität gibt, sondern dass wir einfach wirklich progressiv mit Persönlichkeitsentwicklung arbeiten müssen auch und dass das einfach ein Prozess unseres Erwachsenwerden ist. Deshalb, es gibt nicht per se die Identität. Man weiß zwar, dass wer man ist, aber am Ende des Tages habe ich vielleicht das, was ich vor einem Jahr gesagt habe, sehe ich vielleicht heute anders. Ne? Und das war, glaube ich, das ist, glaube ich, das Schwierige. Wenn man da schon im Keim dann wirklich fremdbestimmt wird, was soll dann aus einem dann werden? Und dieses vorgeheuchelte heile Bild der Familie, egal warum bedingt, ob jetzt durch Glaube oder durch wie auch immer, oder durch einfach nur, weil man sich dafür schämt, dass Familienangehörige das mitbekommen würden. Das ist etwas, was also mich hat das schon ziemlich angeekelt in meiner Familie, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Es fühlte sich einfach so falsch an und ich finde, es ist auch irgendwie gewaltvoll. Weißt du, was ich meine? Es ist gewaltvoll und deshalb war es für mich auch super wichtig, klare Kante, wie sagt man das? Scharfe Kante, klare Kante, scheiße, jetzt sind wir zwei Ausländer und wissen nicht, was sie sagen sollen.
Wir sagen beides.
Oh Gott, jetzt habe ich das Wort Ausländer gesagt. Entschuldigung, das ist so obsolet.
Zwei Nicht-Muttersprachler, haben wir es. Ja, und mein Vater, der war keiner, der so mit mir Gespräch gesucht hatte. Und genau, aber wie du gerade gesagt hast, so angeekelt war es, ne, von dieser
Scheinheiligkeit.
Ja, einmal aus dem Nichts hat er mich mal gefragt, das fällt mir jetzt gerade ein, als er mich zu einer Nachhilfeschule gefahren hat und so, ja, Sohn, was für eine Frau findest du toll? Ich denke so, ich finde Frauen als Person natürlich toll. Aber nicht natürlich als meine Liebespartnerin oder so, ne? Ich dachte so, einfach spontan dachte ich so, ja, gar nicht. Also, aber ich musste irgendwas ausdenken und dann irgendwas sagen, damit er dann zufrieden sein konnte.
Ja, damit er einfach nur Ruhe gibt, klar. Mein Vater hat mich mal gefragt, ob ich aktiv oder passiv bin.
In der Schwulbeziehung?
Ja, also als er erfahren hat, dass ich schwul bin, als ich gesagt habe, dass ich schwul bin, hat er mich gefragt, ja, bist du aktiv, also im Sinne von, er hat mich jetzt gefragt, penetrierst du oder wirst du penetriert, ne? Und ich war so fassungslos in dem Moment, als er mir diese Frage gestellt hat, dass ich glaube, ich habe gar nicht geantwortet. Ich habe den Kopf weggedreht und habe mich so geschämt. Was würde ich ihm heute sagen? Ich würde sagen, Papa, was für Interessen, was für Fragen? Kommt das aus einem eigenen Interesse oder so? Du bist schuld, dass ich schwul bin, weil du selber schwul bist ungefähr. Das würde ich ihm gerne heute sagen. Nein, mein Vater ist so ein super straighter Typ. Ganz schrecklich, furchtbar.
So He-Man.
Ja, so. Weißt du, der ist so ein hegemonialer, patriarchischer Mittelstands
Wichser. So, weißt du? Und ich sag ihm das ja auch. Mein Vater ist ja auch nur 16 Jahre älter als ich. Ne?
Okay.
Das muss man dazu sagen. Wir haben da auch nochmal eine andere Beziehung, was auch so Konversation betrifft. Ich sehe das ja auch an meinem Sohn, der auch nur 16 Jahre älter als ich. Also das ist nochmal eine andere Kommunikationsform. Mhm. Und ich habe auch mal zum Scherz zu meinem Vater gesagt, du bist ein neoliberaler Mittelstandswichser. Und der fand das total cool. Mhm. Der hat gedacht, das ist irgendwie etwas ganz Tolles. Und so verarsche ich ihn dann, so gebe ich es ihm dann zurück. So.
Aber ich finde es trotzdem, das heißt ja, dass zwischen dir und deinem Vater, mit dem du vielleicht nicht so die einfachste Beziehung hast, trotzdem gibt es so eine Ebene, wo du humorvoll sein kannst.
Ja, natürlich, klar.
Okay.
Das ist eine Form von Kommunikation. Humor ist auch eine gemeinsame Basis und auch vielleicht auch eigene Schmerz, der aus der Vergangenheit liegt, auch vielleicht auch zu verarbeiten oder ihn vielleicht abzuflachen. Also Humor ist ganz wichtig bei der Geschichte. Nur es gibt natürlich Dinge, die mein Vater gemacht hat, die ich heute nicht mit Humor annehmen kann. Und wenn es darauf ankommt, ihm das auch klar zu machen, wenn er mich wieder provoziert, dann kriegt er das halt eben um die Ohren gedroschen. Also ich nehme da auch kein Blatt vom Mund von meinem Vater, sondern im Sinne von, oh, du bist mein Vater und jetzt hier Adultismus im Sinne von, der Ältere hat immer recht und so. Und die, nee, sorry. Nee, du hast ganz viel Scheiße gemacht in der Vergangenheit, mein Lieber, und du hast ganz viel Fremdbestimmung in diese Familie reingebracht, insbesondere mir und meinem Sohn gegenüber. Und da ist es so, dass ich heute mit 43 Jahren, wenn der mir doof kommt und da irgendwie mit seiner patriarchisch, rassistisch, sexistisch, homophoben Art, die er besitzt, Quatsch erzählt, dann kriegt er halt von mir gleich schnell die Salami vom Brot genommen, ne? Dann sage ich, nee. So nicht. Letztens sagte meine Enkeltochter ist ja 10 und es ist ja ihr Urgroßvater und er hatte irgendwann wieder irgendwas Rassistisches von sich gegeben. Und dann sitzt sie so da und es ist so geil gewesen, es war so eine skurrile Situation. Wir sitzen im Wohnzimmer, die gesamte Familie ist da. Meine Familie ist nicht so groß, wir sind irgendwie 10 Personen. Und meine Enkelkinder saßen dort, meine Ex-Frau, meine Kinder, Eltern, irgendwie noch eine Freundin. Und mein Vater redete in der Zeit irgendwas und meine Enkeltochter lackierte mir in der Zwischenzeit die Fingernägel bunt. In diesem gesamten Raum, vor diesem gesamten, es war also so eine skurrile Situation und mein Vater, der hat das irgendwie gar nicht mitgekriegt und wenn ja, hat das vielleicht sogar übersehen wollen und erzählte dann irgendeine rassistische Scheiße und dann guckt mich meine Enkeltochter so an und sagt so, guckt mich erst an und dann dreht sie sich mit dem Kopf zu meinem Vater und sagt, Uropa, du redest rassistische Scheiße, schäm dich. Yes. Ich schwöre, der ganze Raum hat getobt und wir haben geschrien, wir haben gesagt, yeah, geil, ja. Struktur durchbrochen, yes. Struktur durchbrochen, den alten hegemonialen Mann kastriert, geil.
Ende mit dem Patriarchalen.
Ja, so sieht's aus.
Super. Ja, aber ich bewundere dich, dass du da mit Humor mit deinem Vater kontern kannst, denn das war bei mir überhaupt, also ist immer bei mir immer noch nicht möglich.
Das
also
die sind
dann sofort beleidigt und dann wird er auch sehr schnell so handgreiflich.
Ach, dein Papa haut auch. Ja, meine haut auch.
Ja, und keine Ahnung, ja, vielleicht.
Wir sind geschlagene Kinder.
Bin ich vielleicht da immer noch irgendwo sehr geängstigt und deshalb habe ich das nie so getraut, ihn so dermaßen so zu konfrontieren. Und
ja, ich verstehe, was du meinst. Das ist oft bei vielen Menschen so, dass also quasi so diese autoritäre Art und Weise, ne, Vater und Mutter irgendwie auch zu halten und zu ehren und nach oben zu tragen und da gar nicht so in die Konfrontation geht. Ich finde oft, ich bin ja selber Vater. Ich hätte auch ein Problem, wenn mein Sohn mir auf einmal irgendwie, auf den Kopf irgendwie springen würde. Ist auch passiert, aber es passiert anders. Es passiert im Diskurs. Und das ist halt wichtig, ne? Also wir brauchen immer einen Diskurs miteinander in Familien, insbesondere in Familien und in Beziehungen. Also der Diskurs und vor allen Dingen die Einsicht auf Realitätsfakten. Ich rede nicht von Wahrheit. Wahrheit ist was sehr Subjektives. Ich rede davon, dass wir uns einigen müssen, dass es bestimmte Realitäten gibt, die halt einfach Schwierigkeiten mit sich bringen. Und wenn man das in einem respektvollen Diskurs, gerade innerhalb der Familie, hinbekommt, dann glaube ich, kann man das auf allen anderen Ebenen verlagern. Im Kollektiven, politisch, gesellschaftlich, stadtpolitisch, queerpolitisch, also wir müssen lernen, über schmerzhafte Dinge im gesamten Kontext einfach respektvoller miteinander zu reden und auch vielleicht manchmal auch was auszuhalten.
Vielleicht möchte ich gerne auch ein Vater werden, aber irgendwas in mir sagt, das kann ich nicht so gut hinkriegen, eben weil ich keinen so einen tollen Vater hatte. Mhm. Und ich frage mich auch total stark irgendwie so, kannst du das wirklich ohne so ein Rollenbild gehabt zu haben, ne? Und wenn ich dich jetzt so höre und wenn ich vor allem die tolle Geschichte mit deinem Enkelin höre, denke ich, das kann gut klappen. Mhm. Und klappt das gut? Wenn nicht, dann wie geht's damit um? So.
Also ich glaube, dass man als Mann, jetzt mal unabhängig davon, ob du schwul bist oder straight bist, spielt erstmal keine Rolle, dass man den Wunsch hat, Kinder zu bekommen, erstmal was Wunderschönes und was sehr Natürliches, empfinde ich das. Da sehe ich die sexuelle Identität nicht als Problem an. Fakt ist, dass es natürlich schwieriger ist, ganz klar, als schwuler Mann Vater zu werden. Aber es ist ja Gott sei Dank heute auch möglich, weil es ja auch sehr viele Frauen gibt, queere Frauen, die ebenfalls diesen Wunsch haben, Mutter zu werden. Ich glaube, Vaterrolle, die ich heute trage, ist harte Arbeit gewesen. Mhm. Es ist auf jeden Fall gewesen, dass ich mich von alten traditionellen Strukturen, die meine Familie so für sich gesetzt hat, befreien musste. Ich musste tatsächlich so eine Art Zäsur machen, also so einen richtigen Abriss quasi mit der Abrissbirne durch komplett ganzen Generationen gehen zu müssen, um zu gucken einfach auch, was war da eigentlich, was ist da eigentlich passiert, was waren die Gründe dafür, dass mein Vater dieser Vater geworden ist, den ich hatte. Und wenn du das wirklich verstehst, dann kannst du auch in vielen Dingen auch vielleicht verzeihen. Das bedeutet nicht, dass man es vergessen muss, was da passiert ist, auch innerhalb der Beziehung zueinander. Aber man kann verzeihen, weil man die Geschichte des eigenen Vaters vielleicht auch kennt. Mhm. Und ich glaube, jeder Mann, der heute sich entscheidet, egal ob schwul oder nicht schwul, Vater zu werden, der sollte mutig sein. Der sollte mutig sein und sollte sich vornehmen zu sagen, neue Väter braucht das Land und sollte sich vielleicht nicht davon beängstigen lassen. Ich finde Männer, die heute und Frauen, die heute Kinder in die Welt setzen, als sehr, sehr mutig und das sollte man auf jeden Fall unterstützen. Und alle diejenigen, die Angst haben davor, schlechte Väter oder schlechte Mütter zu sein, müsst ihr nicht sein. Denn am Ende des Tages glaube ich auch, dass wir auch das Vermächtnis unserer Eltern sind. Also wenn unsere Eltern alles falsch gemacht hatten, Sung-un, auch deine Eltern alles falsch gemacht hätte, dein Vater alles falsch gemacht hättest, wärst du heute nicht der Mann, der du heute bist. Mhm. Und genauso ist es bei mir auch. Also das heißt, es ist auch wichtig, dass wir immer abwägen und gucken, was war gut, was war schlecht. Und das, was unsere Eltern vielleicht schlecht gemacht haben, machen wir besser bei unseren Kindern. Und deshalb obliegt es jedem Menschen, seine eigene Rolle als Vater oder Mutter selbst zu definieren. Das ist eine sehr, sehr große Freiheit, die wir haben in diesem Land.
Danke.
Bitte.
Gianni und ich haben einige Gemeinsamkeiten. Also wir sind beide in so langjährigen Beziehungen drin mit einem anderen Mann und wir wohnen beide in Köln, wir sind beide schwule Männer und ich sage das auch so häufig, vielleicht wissen meine HörerInnen mittlerweile so, dass ich super ungerne in Köln als schwuler Mann in Clubs oder in Kölner Schulenszene oder queeren Szene unterwegs bin. Da ich einiges mitbekommen habe durch anderen asiatischen queeren Menschen und auch, dass ich ein paar Dinge an mir selbst mitbekommen, also erfahren musste. Mm. So. Und wie ist es bei dir? Also gehst du gerne raus und gehst du gerne tanzen? Also wäre es nicht Corona gewesen zum Beispiel?
Ja, ich bin schon jemand, der gerne auch Vergnügen in der queeren Szene sucht, ganz klar, weil ich ja auch da auch, ich bin seit 97 hier in Köln zum Teil, habe noch das Lulu damals mitbekommen, Europas größte queeres Etablissement. Also ich gehöre noch zur Zeit zu den Leuten, die wirklich schon am Donnerstag sich Gedanken gemacht haben oder schon am Montag, was sie am Samstag anziehen, wenn sie ins Lulu gehen. So ist es schon gewesen. Ja, nach wie vor heute hat sich das ein bisschen natürlich verändert, jetzt mal unabhängig von der Pandemie, als alles möglich war. Doch, ich war schon unterwegs, zwar nicht so oft, aber ich war immer wieder unterwegs, meistens im Sommer bin ich gerne draußen, bin ich gerne in der scharfen Straße. Aber es gibt dann auch Situationen, die dann einfach einen dann auch verletzen können in so einem Space, in wie queere Szene in Köln. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also diese Rassismus-Erfahrungen oder diese Alltags-Rassismus-Erfahrungen in der queeren Szene, wenn ich da bin, ich gehe da relativ souverän damit mittlerweile um. Mhm. Ja, klar trifft mich das immer, aber ich bin ja nicht auf den Mund gefallen. Mhm. Und wenn jemand meint, mich irgendwie als, keine Ahnung, irgendwas abzustempeln oder mir irgendwie eine Andersartigkeit aufdrängen zu wollen, dann muss die Person damit rechnen, dass ich argumentativ dann rausschieße. Mhm. Und das macht mir dann auch Spaß. Also das ist dann auch so, mir macht das dann auch Spaß. Also okay. Im Sinne von, ich erwarte nicht, dass jemand jetzt mich hier rassistisch beleidigt oder mich rassistisch angeht, aber wenn, dann kann man sich darauf einstellen, dass das sehr amüsant werden kann.
Okay.
Weil das ist das Wichtigste. Also ich habe das auch mal, wie gesagt, meinen Enkelkindern habe ich das auch immer wieder gesagt. Es gibt eine Situation, mein Enkelsohn kam zu mir in die Schule und sagte zu mir, du Opa, stell dir mal vor, mich hat ein Junge in der Klasse, hat zu mir gesagt, ihr lebt doch alle in einem Wagen. Ihr lebt doch nicht normal in Wohnungen. Mhm. Und dann hat mein Enkelsohn, der war damals, glaube ich, so 7 oder 8, hat dann gesagt, ja, aber in einem Mercedes. Und,
bam.
Und ich so, bam in your face. Und ich so, okay Gott, ich sterbe, es ist mein Enkelkind. Ich habe alles richtig gemacht. Und das meine ich. Also wir müssen schon wirklich gerade Personen, die halt wirklich diskriminiert werden oder homophob angegangen werden. Und da rede ich jetzt von allen Menschen, frei von jeglichen Couleuren. Es ist ganz wichtig, dass wir einfach wirklich eine Klappe haben, dass wir eine Argumentationskette haben, die uns wirklich dann in dem Moment verteidigt. Mhm. Weil das ist das einzig Wichtigste und das einzig Wahre, was wir in dem Moment tun können, ist unsere Sprache zu benutzen. Wenn wir das nicht tun würden, müssten wir den Menschen eine auf die Nase hauen. Und das ist ja nicht unbedingt zivilisiert. Deshalb ist das einzige Werkzeug, was wir besitzen, ist tatsächlich dann in dem Fall wirklich die Sprache. Und deshalb ist es wichtig, dass man sie schärft, um sich wehren zu können, ganz einfach. Und das tue ich dann in dem Moment. Aber es gibt dann so Situationen, wo ich dann natürlich auch körperlich angegriffen werde. Und das ist schon in Köln schon sehr oft passiert.
Oh.
Auch von schwulen Männern. Und die mich dann tatsächlich dann noch mehr treffen, weil ich mir dann denke, wie kannst du nur als schwulen Mann einen anderen schwulen Mann schlagen? So. Wir haben doch irgendwo einen ähnlichen Schmerz in unserer Biografie vor dieser Heteronormative, in der wir leben. Mhm. Also wo ist denn da dein Allyship? Wo ist denn da deine Solidarität und deine Würde vor allen Dingen? Was bist du für ein Mensch? Mhm. Ja. Oder gerade wenn marginalisierte Gruppen, andere marginalisierte Gruppen zum Beispiel diskriminieren oder unterdrücken, ist das, glaube ich, nochmal viel schmerzhafter.
Ja, da stelle ich manchmal auch so total verblüfft. Gerade eben auch, wie du gesagt hast, ne? Also weil ich auch eigentlich erwarte irgendwo tief in mir, dass diese Person auch sieht, dass wir irgendwo eine Gemeinsamkeit teilen und auf dieser Basis, dass wir dann vielleicht netter gegenüber sein sollten, aber ist leider nicht immer der Fall. Was hat dir geholfen, so diese Argumentationsschleife zu, wie soll ich sagen, ja, wie dich argumentativ stärker zu machen und auch diese Mutter, weil ich mir das so vorstelle, oder wenn es mir sowas passiert, dann bin ich einfach so endsauer und dann denke ich so, boah, also ich gehe lieber nach Hause.
Ja, also ich glaube, bei mir ist es schon ziemlich ausgeprägt, dieses Reden.
Hm.
Es gibt Menschen, die machen, statt reden, singen sie, schreiben Texte, zeichnen wunderbare Bilder, machen tolle Illustrationen, gehen in die Politik zum Beispiel, um dem Ganzen ein Gehör zu geben.
Mhm.
Und bei mir ist es halt einfach, das darüber reden und wie ich vielleicht auch darüber rede. Ich glaube, jeder besitzt irgendwo sein Talent und mir war es halt wichtig, dass ich, weil ich halt einfach so übergangen worden bin, auch mundtot gemacht worden bin mein ganzes Leben, war es wichtig, meine eigene Sprache zu finden.
Mhm.
Und vor allen Dingen, es ist nicht nur das gesprochene Wort, es ist auch die Körpersprache. Mir ist auch wichtig, dass man in meiner Stimme und in meinem Körper sieht, dass ich ein schwuler Mann bin.
Mhm.
Mir ist das super wichtig, dass ich visible gay bin. Warum? Meiner würde sagen, naja, was ist das jetzt das Problem, dass du es jetzt irgendwie hier so hervorhebst, dass du schwul bist, dies, das und hier ist doch mittlerweile alles normal, bla 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 bla. Und so ist so, nee, eben erstens mal ist nicht alles normal und wir müssen nicht normal sein, das ist das eine. Und das andere ist, solange jeder 5., 6. schwule Mann auf seinem Arbeitsplatz seine Homosexualität verbergen muss, ist es in diesem Land definitiv nicht normal, in Anführungszeichen. Ne? Somit ist es für mich, weil ich halt dazu, ja, es wurde quasi für mich entschieden, dass ich nicht schwul bin. Es wurde für mich entschieden, dass meine Männlichkeit so aussehen muss wie die meines Vaters. Also so eine super straight Virilität. Ne? Das ist nicht mein Ding gewesen. Ich merkte, dass ich mich unter diesem Konstrukt, was es ja nichts anderes ist, dieses Rollenbild, da gehe ich unter, da gehe ich kaputt, weil Gianni einfach nicht so ist. Der ist anders. Ich meine, ich habe schon mit 4 Jahren Röcke getragen.
Oh, ich auch.
Ja, oh Gott, ich schwöre. Wir waren damals schon Gender Non-Binary. Heißt das so? Gender Non-Binary? Ich glaube schon. Und das Ding ist, für mich ist es klar, weil wenn ich rede, muss ich das Gefühl haben, mein Körper muss frei und echt sein. Mhm. So, und deshalb gehört es dazu für mich, dass ich auch erkannt werde als schwuler Mann. Ganz einfach. Mhm. Weil das für mich auch eine Stärke ist. Es ist einer meiner Quellen, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Also Roma sein ist einer meiner Quellen, aber auch dieses Schwulsein und mein Schwulsein aber so zu gestalten, wie ich das möchte, auch in meiner Art und Weise, wie ich lebe, wie ich performe, wie ich mich gebe. Und das ist auch ganz wichtig, weil ich finde diese Debatte immer darüber, was ist männlich, auch bei uns in der Community, in der queeren Community oder in der schwulen Community, was ist männlich und was ist nicht männlich? Oder dass viele Männer, die vielleicht nicht, keine Ahnung, 100 Kilo Muskelmasse haben und vielleicht etwas schmaler sind, etwas kleiner sind, gleich als unmännlicher dargestellt werden. Also da spielen wir auch sehr und reproduzieren vor allen Dingen dieses stereotypisierte Bild, was wir aus der Heteronormative auch kennen. Das ist leider sehr schade. Mhm.
Das hat auch mit jetzt unserem Thema sehr viel zu tun, denn asiatischen Männer, generell schwul oder nicht schwul, sie werden wohl in Augen der europäischen Menschen nicht so männlich aus. Wir sagen, dass die asiatischen Frauen im Augen der nicht-asiatischen Menschen eher hypersexualisiert werden, während die asiatischen Männer quasi ihre Sexualität quasi abgesprochen werden. Und das spiegelt leider auch in schwulen Datingmarkt oder in der schwulen Szene. Und ich bin glücklicherweise jetzt seit über 16 Jahren außerhalb dieser Dating-Situation. Aber ich habe auf dem Instagram und auch Twitter meine FollowerInnen gefragt, welche Erfahrungen sie in Köln, in Kölner queeren Szene als asiatische Menschen machen. Und mich haben 2 Personen geschrieben und ich würde das gerne auch mit dir besprechen. Zum einen hat Theo aus Köln folgende Geschichte mir geschickt. Also im März dieses Jahr war er auf dem Grindr, eine Dating-App, die unter anderem viele schwule Männer benutzen. Und er wollte mit einem User ins Gespräch kommen und dann hat ihn auch angeschrieben. Und daraufhin schrieb der Typ ihm zurück, Zitat, ich stehe nicht auf die Chinesen, sorry. Also als Theo ihm klar machte, dass er Deutscher war und, Zitat, keine chinesischen Wurzeln hatte, Zitat Ende, antwortete der andere, okay, haha, und Deutscher bist du auf jeden Fall nicht. Und Theo widersprach ihn und sagte, dass sein Pass da was anderes sagte, also dass Theo doch ein Deutscher war. Und daraufhin reagierte der Mann nochmal ganz merkwürdig und ja eigentlich rassistisch, weil er sagte, deine Augen auch. Kein Deutscher hat so einen Taint und Schlitzaugen. Und damit hat Theo wohl das Gespräch beendet. Und da hat Theo aber auch weiter in Instagram seine Gedanken geteilt und er sagt, dass es kein Geheimnis mehr ist, dass schwule Community oder queere Community in Deutschland Rassismusprobleme hat und es gibt ja diesen Spruch auch, no fats, no fams, no Asians, also keine fettleibige Personen, keine feminine Personen und auch keine asiatischen Personen als schwulen Liebhaber gewünscht und all das wird quasi unter dem Vorwand von persönlichen Präferenzen verteidigt. Wie siehst du das Ganze?
Ja, es ist genau das, was du es beschreibst. Es ist tatsächlich sexueller Rassismus, I don't know, ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Ich kenne das ja auch aus meinem Leben, wobei ich wiederum auf der anderen Seite bin, ne? Im Sinne von, also was bei asiatischen Männern eher so dieses Feminisieren ist, dass sie nicht maskulin genug wären, sondern eher feminin sind, weil sie also schmaler gebaut sind und so weiter und so weiter, was auch völliger Quatsch ist. Ich kenne asiatische Männer, die wiegen 100 Kilo und sind fest wie Stein, weil sie Sport treiben. Ich kenne auch übrigens asiatische Männer, die keinen kleinen Penis haben. Nur mal so auch als Information. Das ist so ein krasses Klischee. Also ich will es wirklich mal an der Wurzel packen, im wahrsten Sinne des Wortes, an der Peniswurzel. Ich bin ja Penisologe neuerdings auch. Und das ist dieses Penis-Ding spielt eine ganz, ganz wesentliche Rolle, glaube ich, bei der Beurteilung, ob jemand sexuell attraktiv oder sexuell anziehbar ist für viele, viele Männer. Und ich glaube, dass man einfach davon ausgeht, dass bestimmte Menschen aus bestimmten Herkunftsfamilien oder Herkunftsgeschichten entsprechend gebaut sind untenrum. Und das ist einfach mega krass biologistisch, nicht nur rassistisch. Und das ist halt nun mal so, weil wir einfach auch in der Industrie, die wir konsumieren, Pornoindustrie, einfach auch entsprechende Bilder auch haben und wir einfach in Europa eine Form von weiß ich nicht, Schwanzkomplexen haben. Das ist unfassbar, wie viele Schwanzkomplexe Männer haben. Das ist unfassbar. Auch Männer, die große Penisse haben, haben Schwanzkomplexe. Die sagen dann, also einige, die ich kennengelernt habe, sagen dann, naja, manchmal habe ich das Gefühl, dass nur mein Penis interessant ist und der Rest an mir ist überhaupt nicht interessant. Sondern ich merke nur, wenn sich Menschen mit mir daten, dann daten sie sich nur mit mir, weil ich aktiv bin und einen großen Penis habe und am Ende des Tages spielt alles andere keine Rolle. Es ist traurig, aber wahr. Man muss halt einfach damit umgehen, als betroffene Person muss man dem einfach sich dieser Gefahr immer wieder, man muss sich auseinandersetzen damit. Ich habe eine Zeit lang in meinem Profil gehabt, ich habe das gepostet auf Instagram, ich habe gesagt, Homosexualität schützt dich nicht davor, dass du ein Rassist sein kannst. Also Sexualität, sexuelle Präferenzen oder Sexualität schützt sich nicht davon, Rassismus zu reproduzieren. Mhm. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, glaube ich. Ne? Mhm. Also man sieht das ja auch an bestimmten PolitikerInnen, die entsprechenden Parteien sind, die selber queer sind und trotzdem braune Scheiße von sich geben.
Oh ja.
Also das ist halt so auf jeden Fall Fakt. Das hat, glaube ich, damit erstmal so per se nichts zu tun, in bestimmten Bereichen schon. Gerade wenn es mal so den Nationalsozialismus hier in diesem Land so sich abcheckt, der war ja sehr männlich und der war ja sehr straight und auch man weiß auch, dass sehr, sehr viele hohe Generäle und was die alles nicht waren, selbst bei Hitler glaubt man ja, dass er schwul war, da spielt das wahrscheinlich nochmal eine ganz entscheidende Rolle, aber ich glaube, es geht um dieses Männlichkeitsbild, was viele einfach haben. Sie empfinden einfach Männer wie mich zum Beispiel, die dunkel sind, die groß sind, die breit sind, da haben sie einfach vielleicht nochmal eine andere Form von Pornofantasien, als wenn sie vielleicht jemanden sehen, der 1,70 Meter ist und vielleicht nur 65 Kilo wiegt. Mhm. Also das ist schon ziemlich verdorben, dieses Bild, wie wir Männer miteinander, als schwule Männer, wie wir uns unsere Männlichkeiten zuschreiben oder auch abschreiben. Das ist leider sehr traurig und ich hoffe, dass es in näherer Zukunft da vielleicht nochmal eine ehrlichere, größere Debatte über dieses Thema geht, wie männlich oder was ist männlich und wie sieht schwule Männlichkeit und wie sollte schwule Männlichkeit aussehen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir nochmal innerhalb der Community vielleicht nochmal lautstark diskutieren sollten.
Mhm. Und auch ein anderer Kommentar war von der Drag Queen Aura Genderfark. Und Aura hat geschrieben, dass unter anderem Kölner schwule Szene sehr, sehr auf diesen Jugendwahn, also dass die Jungsein, dass das Jungsein so hoch gefeiert wird, dass die ich lese das ein bisschen so heraus, dass auch die älteren Männer auf sehr jüngeren Typen stehen oder dass sie auch gerne auch jung bleiben möchten und so weiter. Und ich habe dieses Jahr so krass gemerkt bei mir, dass ich so körperlich auch älter werde. Und nochmal, zum Glück bin ich nicht mehr auf dem Datingmarkt. Aber tatsächlich mache ich mir auch Gedanken so drüber, so, ach, ich sehe so alter aus oder älter aus und auf Instagram auch und ich poste auch irgendwie oder ja, ich mache mir Gedanken tatsächlich darüber, so, was für ein Foto lade ich hoch und sehe ich da automatisch, ne, sehe ich da alt aus, in Anführungszeichen oder so. Spielt das bei dir eine Rolle?
Ja, man muss immer fuckable sein. So, ja. So, be fuckable. What's your problem? Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding halt einfach, warum viele Männer, schwule Männer Sport treiben, auf sich aufpassen, alle 3 Wochen zu Maniküre, Pediküre gehen, Zähne bleichen, Arschloch bleichen und so weiter und so weiter. Also dieser Körper, dieses körperlich schön sein, man will ja auch fürs gleiche Geschlecht ja auch attraktiv sein. Mhm. Also das spielt ja auch eine Rolle, ne? Also die Attraktivität und der fuckable Grad spielt da schon eine ganz wesentliche Rolle, weil nun mal einfach Sexualität zwischen 2 schwulen Männern nochmal anders abläuft als zwischen einem heterosexuellen Mann und einer Frau. Mhm. Ja, die trinken vorher noch einen Tee miteinander. Nee, wir nicht. Wir sagen nicht mal Hallo. Es geht richtig los, wenn wir wollen. Wenn wir wollen. Ja. Und deshalb, da ist nochmal eine andere Form von sexueller Kultur, glaube ich. Und da ist es wichtig, dass Oberflächlichkeiten in dem Fall auch entsprechend ästhetisch auch gepflegt werden. Aber das liegt einfach daran, dass wir auch als Männer insgesamt, da würde ich jetzt nicht nur schwule Männer drin sehen, da würde ich auch sehr viele heterosexuelle Männer drin sehen. Wir hier in Deutschland haben ein sehr starkes westlich powervolles ästhetisches Bild eines Mannes. Also wir müssen irgendwie in allen Bereichen die 100%ige Ästhetik erreichen. Das heißt, wir müssen 100%ig ästhetisch schön im Job sein, erfolgreich sein. Wir müssen 100%ig ästhetisch schön im Bett sein, mega Vater sein, mega Schwiegervater Schwiegersohn sein und so weiter und so weiter. Mhm. Also das sind alles so Zuschreibungen, die einfach da auch intern, glaube ich, eine Rolle spielt, weil wir natürlich ja auch von unseren heterosexuellen Eltern geprägt worden sind. Mhm. Also das spielt schon eine ganz arge Rolle. Also dieses Rollenbild und die Zuschreibung zum Rollenbild, wie Virilität, wie Männlichkeit sein soll, die ist auch sehr stark, gerade auch in der homosexuellen Community zu spüren, beziehungsweise unter homosexuellen Männern zu spüren.
Mhm. Und das Ding ist manchmal, also ich habe stark das Gefühl, dass ich nicht dieser Szene passe, weil ich eher so der Teetrinker bin.
Ich auch.
Und gerade auch, weil ich so in langjährigen Beziehungen drin bin, irgendwie, ich möchte natürlich mit mir selbst zufrieden sein, ich möchte auch gepflegt aussehen und so weiter, aber so gewisse Sachen mache ich nicht unbedingt. Und dann denke ich, bin ich deshalb aber weniger schwul oder weniger queer so? Denn manchmal, ne, wenn ich auf der bei mir der Dreieck bin, sondern da gibt es so ganz, ganz bestimmte Ästhetik, ne? Oder Klamottenstil und so weiter und so fort. Und die sind so irgendwo dann doch ziemlich ähnlich. Und so diese Diversität, die ich zum Beispiel in Berlin oder so sehe, ist in Köln noch nicht da.
Ja, das weiß es ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich weiß, dass es so in der Altstadt eher so, da hinten Pipinstraße, da sind so eher so die Männer, würde ich jetzt mal behaupten, ab in meinem Alter, so ab 40. Mhm. Und so bis 40, würde ich mal behaupten, lebt und kreucht es eher so auf der Schafenstraße und Co. Es gab mal eine Zeit lang tatsächlich so in den 90er Jahren, wo das so ein bisschen gemischter war, ne? Wo irgendwie alle irgendwie mittendrin waren und der Ledermann mit dem, mit der Drag Queen irgendwie getanzt hat. Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren schon sehr stark verändert. Also es wurden nochmal so Sub-Communities, Subgruppen nochmal quasi kreiert. Sieht man ja auch an ganz vielen Portalen. Da gibt es die Gruppe von Bären, da gibt es die Gruppen von Leder, da gibt es die Gruppe von Puppies, da gibt es die Gruppen von Twinks und so weiter und so weiter. Also nochmal dieses Gefühl der Zugehörigkeit ist, glaube ich, nochmal in unserer Community nochmal stark hervorzuheben, weil ich glaube, es gibt innerhalb der schwulen Community in Anführungszeichen, es gibt nicht die schwulen Community oder nicht die queere Community. Es gibt aber unter vielen queeren Männern, glaube ich, schon so dieses Bedürfnis einer starken Zugehörigkeit. Und gerade auch die Fetischszene, die ja auch eine Szene ist, die ja auch eine stark monetäre Szene ist, aber auch eine Szene ist, die auch ein starkes Privileg auch, glaube ich, mit sich bringt, gerade was so eine gewisse Schicht von Männern betrifft. Also ich habe zum Beispiel festgestellt, dass sehr, sehr viele Männer, die einen bestimmten Fetisch vertreten, zum Beispiel Leder oder Rubber, dass das meistens Männer sind, die auch monetär gut dastehen, weil nun mal die Sachen nicht günstig sind und entsprechend dessen kultiviert sich das so ein bisschen in diesen Kreisen, dass dann quasi der Doktor of Science sozusagen dann in seinem Rubber kommt und dann sagt, hey, ich bin da.
Lass mir dir was über Naturwissenschaften erzählen.
Okay. Ja, also wir sind langsam, aber...
Also jetzt, wo wir gerade über Fetisch reden, hören wir auf, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein. Also
nicht aufhören, aber so, ja, die zweite Geschichte, die mir jetzt weitergetragen wurde, kommt von einer queeren, trans, nicht-binären Person of Color mit ostasiatischem Background. Und also diese Person hat mir sehr lange Nachricht geschickt, aber kurzum hat diese Person im Rahmen des Trans Pride 2019 viele rassistische und transfeindliche Erfahrungen gemacht. Unter anderem, was mich so wirklich überrascht hatte, war so auch auf der Veranstaltung wurde diese Person mehrmals gefragt, ob diese Person wirklich trans wäre, ob diese Person nicht etwas missverstanden hätte, ob dieser Ort wirklich für diese Person passende Ort wäre. Und ich habe auch da Cologne Trans Pride um Stellungnahme gebeten und die werde ich dann nach der Aufnahme heute nochmal bekommen, okay, dann später einbauen. Yeah. Und wie versprochen hat das Team von Trans Pride Cologne am 3. Juni mit einer detaillierten Stellungnahme zurückgemeldet. Ich habe sie der Person, die mir von ihrer Erfahrung berichtet hat, weitergeleitet. Und hier fasse ich die Stellungnahme kurz zusammen, sodass ihr auch von der aktuellen Lage informiert seid. Trans Pride Cologne hat zuerst erklärt, dass das jetzige Team fast komplett anders besetzt ist als vor 2 Jahren, sodass es kurzfristig nicht möglich war, einen Erinnerungsbericht von erster Hand zu bekommen. Trans Pride Cologne sei, ich zitiere, sehr betroffen davon, dass es erst so spät davon erfährt, Zitat Ende, und bemühe sich um, Zitat, eine möglichst lückenlose Aufklärung des Vorfalls, Zitat Ende. Ich hatte gefragt, nach welcher Kriterien Trans Pride Cologne 2019 die Transidentität der teilnehmenden Personen feststellte. Daraufhin hat Trans Pride Cologne mir erklärt, dass, Zitat, die Kriterien für die Teilnahme an Angeboten der Trans Pride Cologne 2019 seit jeher gleich sind und sie lauten, die Selbstverortung als trans, inter und oder nicht binär ist für uns entscheidend. Zitat Ende. Das Team wird, Zitat, mit genug Hinweisen die entsprechenden Personen von jeglichen Aufgabenbereichen im Rahmen öffentlicher Veranstaltungen der Trans Pride Cologne künftig ausschließen, da es, Zitat, in den geschilderten Verhalten einen sehr deutlichen Verstoß sowohl gegen unsere internen Standards, seine Awareness-Prinzipien als auch absolute Grundsätze respektvollen Miteinanders sieht. Zitat Ende. Trans Pride Cologne hat auch angeboten, dass die betroffene Person sich anonym mit Trans Pride Cologne in Kontakt treten kann und den Vorfall gemeinsam aufzuarbeiten und möglicherweise mit mehr zielführenden Hinweisen angemessene Konsequenzen ziehen zu können. Trans Pride Cologne hat betont, dass es bei ihnen eine große Bereitschaft zur Aufarbeitung und Besserung besteht und hat sich für jede Form der Kooperation zur Aufarbeitung des Vorfalls mit der betroffenen Person bereit erklärt. Ich belasse das Thema zuerst mal hierbei und hoffe, dass der Fall für die beiden Seiten zufriedenstellend aufgearbeitet werden kann. Was mir dann spontan einfiel, war eben das, also bist du queer genug, bist du in diesem Fall im Anführungszeichen trans genug? Weil also wenn eine Person nicht nur, sage ich mal so, trans ist, sondern auch dazu noch asiatisch, der Hintergrund ist, dass oft auch für die Cis-Menschen häufig das als Angriff benutzt wird, also gegenüber asiatischen Menschen, also sprich, bist du Männchen oder Weibchen? Bei dir kann man das überhaupt nicht erkennen und so weiter und so fort. Schlimm, ja. Sowohl für die Cis-Männer als auch Cis-Frauen. Und was ich hier so ein bisschen rauslese, ist, dass es damit etwas zu tun haben könnte. Eben, es gibt ja ganz bestimmtes Bild von Trans-Mann oder Trans-Frau in Deutschland. Und wir sehen tatsächlich sehr selten Trans-Mann oder Frau, die asiatisch sind. Ne? Vielleicht hat das damit zu tun, aber ich konnte auch nicht näher da.
Ja, ich glaube, also für mich ist es immer schwierig, über eine Gruppe zu sprechen, deren ihre Lebensrealität ich nicht selbst erlebe. Also gerade die Schwestern und Brüder der Trans-Community. Deshalb, ich habe da immer sehr großen Respekt. Ich kann aber so für mich behaupten, dass ich das kenne, dass ich das auch so ähnlich auch von mir kenne. Also es sind immer diese Zuschreibungen, die auch einen kulturellen Grund mit sich bringen. Also wie haben wir als westliche Menschen, wie reagieren wir auf Roma? Wie sind wir mit Roma? Was assoziieren wir mit Sinti und Roma? Was assoziieren wir mit asiatischen Menschen? Was assoziieren wir mit muslimisch gelesenen Menschen und so weiter? Und dieses Framing, also diese Kodierung, die wirklich über Dekaden in uns quasi kultiviert worden ist, in unserem Gedächtnis, in unserem eigenen Gedächtnis, in innerem Gedächtnis quasi abgespeichert ist, das ploppt dann einfach bei bestimmten Menschen dann auch auf, auch bei mir teilweise. Ne? Das ist
bei
also,
mir auch, ja.
Ja, das ist also, wir sind ja nicht alle von Vorurteilen freigesetzt, sagen wir es mal so. Ne? Dennoch glaube ich, ist es wichtig, dass man einfach in diesem Wort Vorurteil da einfach auch nochmal genauer reinhört und sich dann überlegt, was bedeutet das? Das heißt also, Vorurteil ist für mich, ich urteile über jemanden und habe einen Vorteil dadurch. Und selbst wenn es irgendwie nur so ist, dass diese Person gerade als Projektionsfläche von mir benutzt wird, damit ich mich hier als souverän hinstelle und sagen kann, du bist schlechter als ich. Und das ist genau halt eben ein Punkt, was glaube ich auch sehr menschlich ist. Ein schwarzer Aspekt von Menschsein, glaube ich, dass wir so sind, diese Boshaftigkeit in uns tragen. Aber es ist tatsächlich durch Lebenserfahrung geprägt, dieses Vorurteil. Und ich kann für mich nur behaupten, wenn das mir persönlich passiert, dann bin ich unbequem. Also ich bin auch wirklich nicht ein bequemer Typ manchmal, wenn es um dieses Thema geht. Und es ist mir auch scheißegal, wie es Menschen sehen oder nicht sehen. Ich muss meine Expertise, meine Lebensexpertise, die ich besitze zu diesem Thema, die mich jeden Tag herausfordert, die muss ich auf jeden Fall mir bewahren. Und mir ist auch ganz, ganz wichtig, und das haben wir so ein bisschen in diesem Land auch irgendwie verlernt, unsere Wut, unseren Ärger, unser Unverständnis, aber auch unsere Ohnmacht zu zeigen, wenn manche Menschen, wie manche Menschen miteinander umgehen oder wie manche Menschen mit einem umgehen wollen. Und ich glaube, wir müssen emotionaler werden, aber wir dürfen nicht aggressiver werden und wir dürfen vor allen Dingen nicht Menschen irgendwie körperlich angreifen. Das ist für mich ganz, ganz entscheidend. Wir dürfen alles sagen im Rahmen dessen, aber wir dürfen nicht die Würde des anderen mit Füßen betreten. Das ist entscheidend.
Und konkret im Rahmen der Kölner Queeren-Szene hast du ja auch etwas dann ins Leben gerufen, nämlich Colors of Change.
Colors of Change.
Ja, magst du ein bisschen darüber erzählen?
Ja, Colors of Change Volume 2. Das ist ein Baby von mir, von Ibrahim, von Anbit, von Oyinda und von Mirella und von Judith. Das ist die momentane Arbeitsgruppe, die dieses Projekt dieses Jahr hier am 4. Juli auf jeden Fall am Rudolfplatz starten möchte. Die GöttInnen stehen uns bei, wir brauchen Geld, das heißt Leute, die uns unterstützen wollen, bitte, bitte, bitte unterstützt uns, guckt dafür dann auf meinem Kanal. Und wir suchen jetzt gerade UnterstützerInnen, die uns quasi Geld zufügen können, damit wir diese ganze Veranstaltung hinbekommen, aber wir sind guter Dinge, dass es funktioniert. Das ist eine queere BPOC-Veranstaltung, wo es darum geht, quasi Sichtbarkeit von Intersektionalität, also von Mehrfachdiskriminierungen, Menschen, die zu dem Thema selbst betroffen sind, allesamt, die dort auf der Bühne sind, die dann auch in künstlerischer oder auch in Spoken Word oder mit Gesang oder mit Podiumsdiskussion und Interviews dann quasi auf der Bühne sind. Es ist eine politische Kundgebung und wir haben so ein bisschen Veranstaltung, auch ein bisschen Veranstaltungsprogramm mit Gesang und wenn wir Glück haben, kriegen wir die Ballroom Culture nochmal nach Köln und können dort dann quasi nochmal mit den Menschen celebraten und das wäre halt echt cool, wenn viele kämen. 4. Juli am Rudolfplatz geht's los. Weitere Informationen findet ihr auf meinem Kanal auf Instagram.
Super, da bin ich sehr gespannt und ich drücke dir die Daumen, dass es dieses Jahr
ich hoffe
wirklich stattfinden kann, weil wir eigentlich auf ziemlich gutem Weg sind, ne, ja, mit der Lockerung und auch, ja, mit hohen Impfungen vor allem.
So. Ja, wie letztes Jahr hatten wir über 500 Menschen, die zugeguckt haben, und da waren die Verhältnisse noch schwieriger als jetzt. Mhm. Ne? Jetzt sind ja so 40%, glaube ich, der Leute mehr oder weniger als Erstimpfung und so. Das heißt also, es sieht gut aus, dass wir es dieses Jahr vielleicht noch vollmundiger hinbekommen. Ich hoffe einfach nur, dass das mit der Kohle sammeln hinklappt. Das heißt, wenn jetzt irgendwelche tollen Kollegen und Kolleginnen von irgendwelchen NGOs hier zuhören, ihr könnt uns gerne unterstützen. Wir lieben euch.
Super. Ja. Gianni, mit der letzten Frage, ja, möchte ich das Gespräch langsam zu Ende bringen. Die Frage stelle ich sehr gerne und fast immer.
Ja.
Wovon träumst du?
Wovon ich träume?
Mm.
Oh mein Gott! Ich träume davon. Ich träume eigentlich nicht so viel. Ich habe viele Träume. Ich wünsche mir, dass wir hier in Köln noch näher zusammenrücken, gerade in der queeren Community. Ich wünsche mir, dass wir das Thema Rassismus, Transfeindlichkeit, auf jeden Fall Ableism, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir das noch mehr in die Mitte der queeren Politik holen und dass wir uns hinstellen und sagen, ey, queere Politik ist nicht nur irgendwie weißer Cis, weiße Cis-Mann, weiße Cis-Frau, die jetzt hier irgendwie, keine Ahnung, für mehr Sichtbarkeit stehen wollen und für gleiche Chancen am Arbeitsplatz. Nein, das ist noch viel mehr. Ich glaube, wir haben eine Verantwortung denen gegenüber, die heute nicht dieses Privileg zu haben, sichtbar zu sein. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir noch mehr wirklich den Menschen Unterstützung bieten, die nochmal eine starke Intersektion haben und gemeinsam einfach nochmal wirklich das Thema angehen. Und gerade Rassismus und Transfeindlichkeit ist ein sehr, sehr großes Problem in der queeren Community, und da wünsche ich mir einfach einen ehrlichen und größeren Diskurs darüber mit den ProtagonistInnen. Also nicht über sie sprechen bitte, ja, sondern die Menschen, die davon betroffen sind, die müssen gehört werden, und die keine Ahnung davon haben, die sollen den Mund halten und denen zuhören. Und nicht anfangen, ihre Lebensrealität zu negieren oder irgendwelche Ausgrenzungserfahrungen, die sie jeden Tag machen, zu verhandeln mit denen. So im Sinne von, ja, du musst es jetzt mal beweisen, dass du irgendwie, keine Ahnung, als Transfrau die ganze Zeit irgendwie von irgendwelchen Männern gefragt wirst, wie dein Dad-Name ist oder so. Also das sind alles so Dinge, die wir einfach noch mehr in den Fokus bringen müssen.
Gianni, vielen, vielen Dank für deine Zeit und auch für das Gespräch. Ja, ja. Und wir hören und sehen uns auch wieder.
Dankeschön.
Ich danke dir. Tschüss.